ARD.
Naja, also in der Familie wussten es zwar nicht alle von Anfang an, aber zum Schluss hin war es dann nicht mehr zu übersehen. Also sie war wirklich so abgemagert gewesen.
Ich war ja super dünn, ich war 36 Kilo, 37 Kilo.
Das sind Julia Lu und ihr Cousin Duong. Und sie erzählen hier von Julias Tiefpunkt. Dem Moment, in dem allen klar ist, so geht es auf gar keinen Fall mehr weiter. Sie ist abgemagert, sie ist völlig entkräftet und muss als Notfall ins Krankenhaus. Wie es dazu kam, warum es vorher immer mal wieder hieß, das bildest du dir alles nur ein, oder auch, isst doch einfach mal ein bisschen was, und was am Ende hinter ihrem dramatischen Gewichtsverlust steckte, das erzählen wir euch jetzt. Und an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Es geht in dieser Folge unter anderem auch um das Thema Essstörungen. Wenn du also mit einer Essstörung kämpfst, dann könnte diese Folge bei dir eine starke emotionale Reaktion hervorrufen. Wenn du das befürchtest, dann hör dir vielleicht lieber eine andere Folge an.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Diagnose, dem einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir lösen hier alle zwei Wochen einen spannenden Medizinkrimi. Wir sprechen über Menschen, die teilweise jahrelang unter mysteriösen Symptomen gelitten haben, und über Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose suchen mussten. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR. Ich arbeite seit vielen Jahren im Team von Abenteuer Diagnose und führe euch hier im Podcast durch die Geschichte.
Und ich bin Volker Präkelt. Ich habe den Fall von Julia Lu recherchiert und dazu auch eine Fernsehfolge gemacht.
Eine von vielen tollen Folgen, die könnt ihr euch übrigens alle in der ARD-Mediathek anschauen. Mehr Infos dazu später.
Genau, Stichwort. Wir wollten doch mal kurz und unbescheiden noch über unser Jubiläum sprechen. Das Jubiläum der TV-Serie Ding Ling.
Genau. Abenteuer Diagnose wird nämlich schon 15 Jahre alt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. In dieser Zeit haben wir über 300 Fernsehfolgen gemacht. Volker, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge?
Oh, das ist so schwierig. Es gibt natürlich hochemotionale Folgen, aber das wird jetzt ein bisschen, glaube ich, den Rahmen sprengen, das zu erzählen. Ich muss aber immer an die Folgen denken, die auch so ein bisschen tragikomisch manchmal waren. Da gab es zum Beispiel einen Fall über einen rüstigen alten Herrn, einen Rentner, der auch immer noch aktiv war und immer noch gejobbt hat, der aber plötzlich gesundheitliche Probleme bekam, Abgeschlagenheit, Herzrasen, Nierenprobleme. Ein Nephrologe, bei dem er im Krankenhaus landet, ich fasse es kurz, recherchiert und bekommt raus, der Rentner macht die Nacht zum Tag. Er kümmert sich nämlich um seine pflegebedürftige Ehefrau, schläft wenig und nachts zum Zeitvertreib ist der Unmengen von Lakritz. Hm. Und das ist nicht gut im Übermaß.
Stimmt, an den Fall erinnere ich mich auch noch, das war ziemlich spektakulär. Den haben wir übrigens hier im Podcast noch gar nicht erzählt.
Ach so. Ja, wäre vielleicht eine Idee, die Lakritzvergiftung. Oh, jetzt habe ich schon wieder gespoilert. Also vergesst alles, wir setzen dann nochmal an.
Wir können ja mal ein Meinungsbild einholen. Wenn ihr den Fall gerne hören würdet, dann schreibt uns doch an abenteuer-diagnose@ndr.de. Mhm. Und damit ihr dann diese Folge nicht verpasst, abonniert uns am besten in der ARD-Audiothek.
Genau, da gibt es eine schöne Auswahl von vielen Fällen.
Aber kommen wir zu unserem heutigen Fall zurück, zu Julia Lu. Erzähl doch mal, wie du mit ihr in Kontakt gekommen bist.
Also ich habe den Kontakt zu Min Yuan, Julia Lu, so lautet ihr vollständiger Name, über einen Hamburger Arzt bekommen, Professor Jürgen Pohl. Als erstes hat mich natürlich interessiert, wie es zu dieser asiatisch-abendländischen Namenskombination gekommen ist. Und Min und Yuan sind zwei klassische weibliche Vornamen in Vietnam. Und daher stammt ihre Familie. Sie ist aber in Deutschland geboren und daher der Name Julia. Und so nennt sie sich selbst auch am liebsten. Und der Eindruck bei unserem ersten Videocall, Julia Lu ist eine sehr schlanke junge Frau mit blond gefärbten, langen Haaren, die sehr, sehr gut und emotional erzählen kann.
Und ich ergänze hier nochmal, Julia lebt in Berlin und arbeitet als Rechtsanwaltsfachgehilfin. Ihr Abenteuerdiagnose beginnt aber an einem ganz anderen Ort.
Total anders. Und zwar in Österreich im März 2022 im Skiurlaub. Dort hat sie viel Spaß im Schnee gemeinsam mit Cousin und Cousine. Ob es letztendlich eine schwarze Piste war, die ihr zum Verhängnis wurde, weiß ich nicht. Aber es hat sie gegen Ende des Urlaubs, wie man in den Bergen so schön sagt, ordentlich geschmissen.
Da bin ich einfach ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen auf einem zu schmalen Pfad und bin dann in den Hang hinein. Und ja, dabei habe ich mir halt das Knie einfach überdehnt.
ein echter Klassiker im Skiurlaub. Ist dir das auch schon mal passiert?
Ja, das ist aber verdammt lange her. Da hatte ich auch mal eine Knieverletzung. Da war ich noch in sehr, sehr jungen Jahren. Das war aber nicht so schlimm wie bei Julia Lu. Also ein paar Tage konnte ich nicht vernünftig laufen. Aber sie kann nach dem Unfall kaum noch auftreten. Und ihre beiden Reisebegleiter, die müssen sie im wahrsten Sinne des Wortes von der Piste bergen. Erstmal tut es richtig weh und es gibt auch eine Vermutung, da ist vermutlich was gerissen. Genauer untersuchen lassen will sie das Knie aber in Deutschland. Erstmal heißt es ruhig stellen, hochlegen, kühlen.
Dass das für uns alle damals schon ein sehr schrecklicher Moment war, hat sich in Deutschland dann nur bestätigt.
Und das ist jetzt ihr Cousin Duong, der damals im Skiurlaub auch dabei war.
Genau, Duong Chen und die Diagnose der Ärzte in Berlin. Und daraus spielt er ja an, ist tatsächlich nicht sehr erfreulich. Im rechten Knie von Julia Lu sind das Kreuzband und das Innenband gerissen.
So ein Innenbandriss, der heilt ja häufig von allein. Wenn es aber auch das Kreuzband erwischt, dann wird meistens operiert.
Ja, so ist es auch bei Julia. Der Unfall wirft sie allerdings irgendwie komplett aus der Bahn. Und wie sie mir in einem Vorgespräch sagte, war das irgendwie der Höhepunkt eines total verkorksten Jahres. Nach der Operation muss Julia Lu ihr Bein natürlich erstmal schonen, trägt eine Orthese, geht auf Krücken, kann wochenlang nicht in die Kanzlei. Und so kommt das Frühjahr der 22-Jährigen endlos vor, denn der Heilungsprozess, der währt viel länger als prognostiziert. Es dauert also, bis sie wieder auf die Beine kommt.
Es ging mir physisch als auch mental wirklich nicht gut, in dem Sinne, dass ich nicht laufen konnte und so eingeschränkt war.
Klar, sie kann ja mit den Krücken nicht mal einen Spaziergang machen, geschweige denn Einkäufe erledigen oder vielleicht auf eine Party. Das ist so ein bisschen wie Hausarrest, ne? Dass ihr da irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen ist, ist für mich total nachvollziehbar. Anfang Juni 2022 ist sie dann aber endlich Krücken und Orthese los. Wie ging es dann weiter?
Ja, die Physiotherapie ist zu dieser Zeit beendet. Mit dem Knie geht es nach ein paar Komplikationen jetzt wieder aufwärts und sie kann wieder laufen. Doch inzwischen hat sich ein bedrohliches Symptom in ihr Leben geschlichen, das ihr bisher total fremd gewesen ist. Sie hat zwar Appetit, aber sie wundert sich, dass sie die Speisen einfach nicht mehr so glatt herunterbekommt. Nichts Ernstes, denkt sie erstmal, das wird sich schon widerlegen. Aber dann wird es in ihrer WG dann doch schnell zum Thema.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Julia teilt sich die Wohnung mit ihrer Cousine.
In Berlin-Charlottenburg, in einer Altbauwohnung. Und abends kommt auch schon mal Cousin Duong vorbei und dann wird gemeinsam gegessen. Es ist so ein ganz normaler Abend im Frühsommer, als Julia dabei zum ersten Mal ein Bissen im Halse stecken bleibt. So, zunächst trinkt sie mal so ein ganzes Glas Wasser hinterher und dann beim zweiten Mal, da überspielt sie das irgendwie. Beim nächsten Mal entschuldigt sie sich und geht zur Toilette, um den Bissen hochzuwürgen, denn der steckte in der Speiseröhre fest. Und so erklärt dann Julia den anderen auch den Gang im Klo. Kann ja mal passieren und an diesem Abend ist es für alle noch nicht so ein richtig großes Ding.
Ich habe immer gedacht, ja, dass es vielleicht meine Speiseröhre, meinen Magen, wie auch immer, verkleinert hat und dass deswegen nicht mehr ich nicht mehr so viel essen kann.
Volker, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Was meint sie denn mit verkleinert?
Ja, also Julia hat da so eine ganz eigenwillige Theorie. Also ihre Laune war ja monatelang mies wegen des Knies, der Appetit war gering, sie isst einfach viel weniger und dann verkleinert sich wahrscheinlich der Magen.
Okay, also interessante Theorie, klar, der Magen besteht aus elastischem Muskelgewebe und der kann sich ausdehnen, wenn wir mal so richtig zulangen und danach zieht er sich dann wieder zusammen. Aber dauerhaft kleiner werden, ich glaube, dass das eher so in die Rubrik medizinischer Mythos gehört.
Okay.
Wenn ihr Medizin studiert habt und die Frage beantworten könnt, schreibt uns doch gerne mal.
Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Julia glaubt jedenfalls erstmal, dass ihr Magen kleiner ist und deswegen das Essen nicht mehr so gut durchrutschen kann. Und sie hofft, dass sich das irgendwann von alleine gibt, aber diese Schluckbeschwerden, die bleiben. Inzwischen ist das Knie ja wieder fit und sie arbeitet wieder im Büro, in der Rechtsanwaltskanzlei. Und dort will sie sich diese Schluckprobleme auf keinen Fall anmerken lassen. Und beim gemeinsamen Mittagessen, meistens geht da einfach jemand um die Ecke und holt was, bestellt sie dann irgendwann nur noch Suppe. Sie hat Angst, dass sie etwas anderes nicht ohne sichtbare Anstrengung herunterbekommt.
Später habe ich das Mittagessen tatsächlich komplett ausgelassen, weil bei mir ja auch Flüssigkeiten schwierig waren, runterzuschlucken.
Sie erzählt das ja super gefasst. Aber im Grunde genommen ist das ja schon ein ziemlich besorgniserregender Zustand. Also feste Nahrung geht nicht mehr wirklich rein und flüssige Nahrung kann sie auch nicht zu sich nehmen.
Ja, und wenn sie ehrlich ist, es macht ihr auch wirklich langsam Angst. Und dass sie das ein oder andere, das sie unter Schwierigkeiten heruntergeschluckt hat, wieder erbrechen muss, das vor allen Dingen ist das Problem. Das ist nicht nur unangenehm, sondern irgendwas, was sie auch klar als so eine dramatische Steigerung empfindet. Und aus diesem Grund geht sie jetzt zu ihrer Hausärztin Bärbel Behrens. Und die kann sich noch gut an den Besuch erinnern, auch daran, dass Julia zuerst etwas anderes thematisiert hat.
Sie kam eigentlich nach einer Knie-OP zu mir. Das war eine Kreuzbandoperation. Und im Rahmen dieses Besuches in der Praxis hat sie auch über richtig dolle Beschwerden geklagt, insbesondere auch das Erbrechen von unverdauter Nahrung. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, na, das ist jetzt so nicht ganz in Ordnung. Und da müssen wir, das ist jetzt nicht nur Magen-Darm-Verstimmung, da muss mal genau nachgeguckt werden. Und ich habe sie untersucht.
Okay, das bedeutet, sie hat Julia Lu gebeten, Pullover oder T-Shirt auszuziehen, sich hinzulegen und hat einmal Magen und Darm abgetastet, um herauszufinden, ob es irgendwo einen Schmerzpunkt oder vielleicht auch einen Widerstand gibt.
Ja, genau so war das, aber ohne Befund. Allerdings fällt ihr natürlich auf, wie schlank und zierlich Julia ist.
In dem Alter bei jungen Frauen, die abnehmen, muss man auch schauen, ist es vielleicht eine Essstörung?
Wie zum Beispiel eine Bulimie. Dabei führen ja die Betroffenen nach dem Essen ganz bewusst ein Erbrechen herbei. Als erfahrene Hausärztin hat Bärbel Behrens deshalb ganz vorsichtig bei Julia nachgehakt.
Mhm. Aber Julia kann ihr in dieser Situation erstmal total glaubhaft versichern, dass sie eben keine Essstörung hat.
Ich selber für mich wusste eben, dass es nicht so ist, weil ich wollte essen und ich hatte auch Lust zu essen.
Tja, aber woran liegt es dann? Bärbel Behrens zieht jetzt eine andere Erkrankung in Betracht. Reflux.
Ja, das ist sozusagen auch eine Störung im Mageneingangsbereich. Und dann bildet sich Magenflüssigkeit, die in die Speiseröhre hineinläuft und dadurch einen brennenden Schmerz im epigastrischen Bereich äußert. Manchmal haben die Patienten auch ein Hüsteln, auch Schluckbeschwerden kann das hervorrufen. Also da bei Schluckbeschwerden gucke ich immer nach dem Reflux, auch bei jungen Patienten.
Also ich hatte noch nie Sodbrennen oder auch keine Magensäure oder sowas, aber ich habe mir trotzdem gedacht, ja, kann ja trotzdem der Reflux irgendwie irgendwas sein.
Bärbel Behrens hat auf jeden Fall zwei Empfehlungen für Julia Lu. Den Refluxverdacht, den soll sie von einem Gastroenterologen, also einem Magen-Darm-Spezialisten, abklären lassen. Vielleicht lässt er ja auch eine Magenspiegelung machen, denkt sie sich so im Hinterkopf. Und wegen der Schluckprobleme soll sie einen Termin beim HNO-Arzt oder eben in einer logopädischen Praxis machen.
Um dort dann ganz gezielt die Schluckstörung abklären zu lassen. Ja. Ärzte sprechen ja von Dysphagie. Schlucken ist ja ein total natürlicher, reflexartiger Akt. Wir machen uns da eigentlich nie Gedanken drüber. Wir müssen das auch nicht lernen. Das können wir alle schon bei Geburt. Finde ich total faszinierend. Mhm. Wenn das Schlucken dann plötzlich aber nicht mehr klappt, dann kann das unterschiedliche Gründe haben. Das kann zum Beispiel nach Operationen im Halsbereich auftreten. Häufig steckt aber auch ein neurologisches Problem dahinter. Zum Beispiel, wenn nach einem Schlaganfall oder bei Morbus Parkinson bestimmte Nerven nicht mehr so arbeiten, wie sie sollen. Und auch hohes Alter kann mal ein Auslöser sein, weil dann die Schluckmuskeln an Kraft verlieren. Nur deutet ja bei Julia eigentlich nichts auf irgendeine dieser Ursachen hin.
Das stimmt. Bärbel Behrens hatte ihr ja zwei Ratschläge gegeben. Und einen nimmt Julia Lu sofort an und sucht eine Logopädin auf. Die soll prüfen, ob die Muskulatur, die zum Schlucken gebraucht wird, bei Julia funktioniert. Sie unterhält sich mit ihr, sie fordert sie auf, ihre Beschwerden ganz genau zu schildern. Und da fällt Julia ein: Manchmal hat sie das Gefühl, als ob da irgendwas mit ihrer Zunge ist.
Also ich habe ihr auch erzählt, dass ich das Gefühl habe, meine Zunge krampft. Das habe ich zuerst gesagt. Da hatte sie halt versucht zu gucken, ob ich meine Zungenhaltung irgendwie falsch habe, sodass sie deswegen krampft.
Das ist nämlich so ein Ansatz für die Logopädin, der Hinweis auf die Zunge. Sie greift das auf und sie zeigt Julia einige Übungen. Aber die bekommt sie gut hin und daran wird es dann wohl doch nicht liegen.
Also, die verkrampfte Zunge ist nicht die Ursache. Aber es gab ja noch die zweite Empfehlung der Hausärztin, nämlich einen Gastroenterologen aufzusuchen. Wenn die Muskulatur von Mund und Rachen nicht das Problem ist, dann liegt es vielleicht tiefer, in Speiseröhre oder Magen.
Ja, aber da gibt es ein neues Problem. Es ist nämlich nicht einfach, einen Termin für eine Magenspiegelung zu bekommen. Überall heißt es, sie müsse mehrere Wochen lang warten. Und insgeheim hofft Julia Lu in dieser Zeit immer noch, dass sich die Schluckstörungen vielleicht irgendwie und irgendwann von selbst lösen. Inzwischen ist es aber Herbst. Und in der Kanzlei kann Julia ihre Probleme einfach nicht mehr verheimlichen. Immer nur Suppe, da wundern sich die Kolleginnen irgendwann und fragen dann auch mal nach. geben Tipps, an welche Arztpraxis sie sich denn wenden könnte, wenn sie möchte. Denn insgesamt kommt es ihnen so vor, als ob so langsam Kraft und Lebensfreude aus ihrer Kollegin weichen.
Es war dann schon echt einschränkend und da haben die das dann auch, also da haben die sich halt wirklich auch Sorgen gemacht.
Mhm. Klar, Julia isst nicht genug, sie trinkt nicht genug, ihrem Körper fehlt offensichtlich die Energie, um zu arbeiten.
Naja, das merkt man auch. In ihrem Job sitzt sie eben nicht nur am Computer. Hin und wieder werden Unterlagen gebraucht, wie dicke, schwere Aktenordner. Und wenn kein Wägelchen in der Nähe ist, dann schnappt sie sich schon mal einen Stapel. Und wenn der dann zu schwer ist und wenn die Kraft fehlt, dann gehen die Aktenordner eben mit Gepolter zu Boden. Genau das passiert ihr auch. Und dann schauen plötzlich alle auf. Und Julia hat zwar erzählt, ja, alle waren wirklich hilfsbereit und haben verständnisvoll reagiert, haben wir beim Aufheben geholfen, aber auch den Chefs fällt das natürlich auf und sie bieten ihr an, sich einfach mal krank zu melden, um sich zu schonen, um endlich wieder mal auf die Beine zu kommen. Aber wo es dann letztendlich noch am meisten auffällt, ist nicht in der Kanzlei, sondern natürlich zu Hause. Da gibt es so eine fatale Abfolge mittlerweile. Nahrung, Toilette, Erbrechen, Nahrung, Toilette, Erbrechen. Und die gehört mittlerweile zum Alltag und macht ihrem Cousin Duong richtig Angst.
Letztendlich haben wir dann für uns auch gemerkt, das ist knallharter Ernst und auch lebensbedrohlich.
Es war halt auch nicht auszuhalten irgendwann.
Bisher hat Julia ja ganz viel auch mit sich selbst ausgemacht, wollte sich das nicht anmerken lassen. Aber hier hört man, finde ich, zum ersten Mal heraus, dass sie mit ihren Kräften auch ein Stück weit am Ende ist.
Ja, deswegen weiß sie auch tief innen drin, dass mit dem Gastroenterologen und mit der Magenspiegelung, das muss jetzt endlich passieren. Aber sie wartet immer noch auf einen Termin. Und plötzlich hat sie aber eine ganz einfache und simple Idee. Ihr Vater lebt in Magdeburg, vielleicht geht es ja dort schneller. Sie bemüht sich also in Magdeburg um einen Termin für die Magenspiegelung und sie bekommt auch kurzfristig einen, fährt dorthin und ist irgendwie zuversichtlich, dass sie mit einer Diagnose nach Hause fahren wird.
Ich habe halt immer gedacht, an der Magenspiegelung sieht man dann das Problem. Also nach der Magenspiegelung weiß ich, was ich habe.
Doch in Magdeburg entdecken die Ärzte nichts, außer einer leichten Gastritis.
Also einer Entzündung der Magenschleimhaut. Mhm. Das kennen sicher viele von euch. Das macht Bauchschmerzen, Übelkeit oder auch ein Druckgefühl in der Magengegend.
Ja, Julia Lewis aber trotzdem skeptisch nach dieser Einschätzung, denn so typische Gastritis-Symptome wie Magenschmerzen oder Übelkeit hat sie eigentlich gar nicht. Und sie geht mit dem Befund wieder zu ihrer Hausärztin. Auch Bärbel Behrens ist davon nicht ganz überzeugt. Und als sie Julia allerdings dann wieder sieht und nochmal sich anschaut, vielleicht hat diese schmale junge Frau noch mehr abgenommen, da stellt sie sich erneut die Frage, steckt vielleicht doch eine psychosomatische Erkrankung dahinter? Und sie fühlt dann nochmal ganz vorsichtig in diese Richtung vor.
Wobei man immer sagen kann, okay, ich frage einen Patienten, hast du eine Essstörung, hast du ein Problem mit Essen? Dann kommt immer das Nein, ich esse 2 Salatblätter. Das ist keine Essstörung. Da kann man nicht so gut hinter die Kulisse gucken.
Hat sie auch mir geraten, vielleicht mal einen Termin zu machen? Also ich habe es in dem Moment auch so gedacht, dass es vielleicht was psychosomatisches ist.
Okay, Bärbel Behrens hat Julia also geraten, einen Termin bei einer Psychologin oder einem Psychotherapeuten zu machen. Bisher war Julia da ja ganz klar in ihrer eigenen Einschätzung, dass es keine Essstörung und kein psychisches Problem ist. Hat sich das in dem Moment geändert?
Ja, also mein Eindruck ist, sie hat da schon intensiv und vermutlich sogar permanent drüber nachgedacht. Und sie hatte auch immer wieder diese ganz eigenwillige Theorie, das kam im Interview mit ihr immer wieder raus, der Skiunfall, den sie da damals immer erwähnt hat, der hätte diesen Knacks vielleicht ausgelöst und damit irgendwie eine Lawine ins Rollen gebracht. Und natürlich hat sie auch mit einigen Familienmitgliedern diskutiert, auf jeden Fall mit ihrem Cousin Duong, und der hat eigentlich eine klare Meinung dazu.
Es geht gar nicht um die Tatsache, beim Psychologen zu sein, sondern tatsächlich mit jemandem, der mit einem neutralen Auge auf das ganze Geschehen blicken kann und gegebenenfalls doch noch einen anderen Denkanstoß mitgibt.
Duong fand also diese Idee mit dem Psychologen gut, hat für sich so gesagt, das könnte hilfreich sein, auch wenn man in so einer unsicheren und auch mit Ängsten verbundenen Situation feststeckt, wie Julia damals. Kann es ja durchaus eine Unterstützung sein, mal mit jemandem zu sprechen, der einem Strategien an die Hand geben kann, wie man besser damit zurechtkommt. Wie hat sich Julia denn dann entschieden? Ist sie zum Psychologen gegangen?
Tja, was soll ich sagen? Sie ist am Ende nicht zu einem Psychologen gegangen.
Ich habe das halt ehrlich gesagt nicht gemacht eben. Ich hatte schlichtweg keine Lust mehr auf Arzt und ich habe mich damit abgefunden. So irgendwie geht's ja schon.
Mhm. Vielleicht hat da auch die Angst eine Rolle gespielt, beim Psychologen in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden. Wie ist denn Ihre Familie damit umgegangen? Ihrem Cousin haben wir ja schon angehört, dass er die Situation ja schon lebensbedrohlich fand.
Naja, die Familie bekommt auf jeden Fall mehr mit, als Julia glaubt, dass sie mitbekommen. Und die Freunde und die Familie machen sich auch riesige Sorgen, denn sie sehen ja auch, dass die zierliche Julia einfach noch mehr Gewicht verliert.
Naja, also in der Familie wussten es zwar nicht alle von Anfang an, aber zum Schluss hin war es dann nicht mehr zu übersehen. Also sie war wirklich so abgemagert gewesen. Die Familie wusste auch Bescheid, hat auch da weitestgehend Rücksicht genommen. Aber ja, natürlich möchte sie so ein Bild nicht vor der Familie zeigen und hat sich wirklich ein bisschen abgeschottet.
Mhm. Volker, lass uns doch hier mal ein bisschen konkreter werden. Wie viel hat Julia denn zu Beginn gewogen und wie viel hatte sie zu dem Zeitpunkt abgenommen?
Ja, die Zahlen kommen uns oder euch vielleicht auch unglaublich vor, die jetzt folgen. Aber wie schon gesagt, Julia ist nicht besonders groß, so etwas über 1,50 Meter groß und sagt, ihr Normalgewicht ist eigentlich so 45 Kilogramm, manchmal auch drunter. Und jetzt ist sie nur noch bei 37 bis 38 Kilogramm.
Und das ist nach ärztlichen Maßstäben bereits deutliches Untergewicht.
Und das ist Julia natürlich auch bewusst und sie versucht wirklich mit allen Tricks auf ein paar Kalorien zu kommen.
Also ich habe vor allen Dingen versucht, immer mit so Flüssignahrung halt tatsächlich dann versucht mir die Nährstoffe und die Kalorien irgendwie zuzuführen.
Was genau meint sie denn hier mit Flüssignahrung? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Produkte. Da gibt es so Eiweißshakes aus dem Supermarkt, aber auch, ich sag mal, speziell zusammengesetzte Astronautennahrung aus der Apotheke.
Also vom Einkauf in einer Apotheke oder dass sie sich da hat beraten lassen, davon hat sie nichts berichtet. Sie hat mir erzählt, sie hat was im Internet bestellt oder eben auch im Supermarkt gekauft. Wie du schon sagtest, da kann man das auch kaufen.
Okay, also flüssige Nahrung, das erleichtert es ihr auf jeden Fall überhaupt was runterzubekommen. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das hier nochmal sagen, so etwas sollte man auf keinen Fall dauerhaft ohne ärztliche Begleitung machen. Einfach, weil das Risiko für eine Mangelernährung groß ist. Denn längst nicht alle Produkte enthalten ja tatsächlich alle Vitamine und Nährstoffe, die der Körper so braucht.
Ja, ich glaube, da ist auch in der WG ziemlich viel drüber diskutiert worden. Und ein halbes Jahr lang hält sie das trotzdem durch mit Brühe und mit Flüssignahrung. Und langsam wird ihr aber klar, dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann. Und dann passiert es. Im Sommer 2023 an einem extrem heißen Tag, Berlin, Hochsommer, 35 Grad und den Weg zum Bus zur Arbeit morgens, den schafft sie nur mit Mühe und im Bus wird ihr dann schwarz vor Augen.
Von der Bushaltestelle halt zum Büro bin ich halt wirklich nicht getorkelt, aber ich habe halt nichts gesehen. Mir war halt wirklich schwarz vor Augen und ich habe gedacht, ich kipp gleich um. Und es war dann auch, ich habe mich dann irgendwie in dieses Büro reingekämpft und habe mich dann direkt hingelegt auf den Boden. Und da wussten meine Kollegen halt schon Bescheid, was los ist. So. Also wirklich, ich habe halt gesagt, ich habe einen Kreislauf zusammen. Also ich habe zu wenig getrunken.
Und sie hat deswegen zu wenig getrunken, weil das Wasser einfach nicht rein wollte. Ihre Kolleginnen und Kollegen müssen ja ziemlich geschockt gewesen sein.
Na klar, die rufen sofort einen Rettungswagen und dieser RTW, der dann kommt, der bringt sie ins Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin-Wilmersdorf.
Ich dachte halt auch, ich habe jetzt nur einen Kreislaufkollaps, weil ich einen Flüssigkeitsmangel habe. Ich wusste aber auch, ich kann nichts gegen den Flüssigkeitsmangel machen, außer die stecken mir jetzt eben eine Nadel in den Arm und versorgen mich damit Flüssigkeit, weil ich es eben oral nicht zu mir nehmen konnte.
Und das muss doch echt ein furchtbares Gefühl sein. 35 Grad, Durst, der Körper braucht ganz dringend Flüssigkeit und dann nicht trinken zu können.
Wahnsinn.
Julia muss wie ausgetrocknet gewesen sein. Und so eine Dehydration, die ist ja tatsächlich gefährlich. Die kann zu Kreislauf- und Nierenversagen führen und im schlimmsten Fall das Leben bedrohen. Wie schnell hat sie denn im Krankenhaus eine Infusion bekommen?
Na, erstmal muss sie warten, wie viele andere auch, denn an diesem Tag mit den Rekordtemperaturen ist in der Notaufnahme natürlich eine Menge los. Und zu ihrem Glück kommt sie dann mit einer Krankenschwester ins Gespräch.
Ich hatte so eine total liebe Schwester in der Notaufnahme, die mir eben zugehört hat, weil ich das eben geschildert habe, dass ich seit einem Jahr nicht richtig essen kann und dass es am Anfang auch gar nicht schlimm ist und ich das noch runter trinken konnte.
Und die Krankenschwester horcht da zum Glück sofort auf. Seit einem Jahr kaum noch feste Nahrung und sie fragt sofort nach dem Gewicht, nachdem sie sich Julia noch mal ein bisschen genauer angeguckt hat und erfährt dann auch 37 Kilogramm.
Und das entspricht bei Julias Größe von 1,50 Meter, einem BMI von 16,4. Das ist starkes Untergewicht und sogar kurz vor kritischem Untergewicht. Wie reagiert die Krankenschwester denn in der Situation?
Also soweit sich Julia an diesen stressigen Tag erinnern kann, schildert die Krankenschwester sofort ihren spontanen Eindruck den ärztlichen Kollegen in der Notaufnahme. Und die rufen dann in der Gastroenterologie an. Und der Anruf erreicht dann Oberarzt Klaas Peymann und informiert ihn,
dass eine junge Patientin da sei und sie könnte schon länger nichts mehr essen, hatte aber schon mal eine Magenspiegelung gehabt. Dann kam auch raus, dass die Patientin doch relevant Gewicht verloren hat, sodass wir uns dann entschieden haben, die Patientin stationär aufzunehmen, um weitere Diagnostik zu machen.
Eine gute Entscheidung. Und jetzt wird Julia erst einmal akut versorgt. Das heißt, sie kommt an den Tropf.
Genau. Der Flüssigkeitsmangel, der ja schon zum Kreislaufzusammenbruch geführt hat, der muss unbedingt ausgeglichen werden mit einer Infusion. Und damit werden dann auch die fehlenden Elektrolyte wie Natrium, Kalium ersetzt. Gegen Abend hat Klaas Peymann dann auch an diesem anstrengenden Tag Zeit für ein längeres Aufnahmegespräch. Noch weiß er nicht, warum Julia Lu so krank ist, aber eins ist ihm klar, es ist 5:45. Denn so ein dramatisches Untergewicht, das ist lebensbedrohlich.
Also ich war ja super dünn, ich war 36 Kilo, 37 Kilo.
Da kann es bis zu Multiorganversagen kommen, wenn man so weit abnimmt. Das sehen wir Gott sei Dank relativ selten, weil die Patienten dann ja doch zu uns ins Krankenhaus kommen zur Behandlung. Wo wir es halt sehen, sind dann Patienten, die selbstständig so einen Zustand herbeiführen, zum Beispiel bei Magersucht oder Bulimie.
Was denkst du denn, Volker? War das ein Gedanke, den Klaas Peymann bei diesem ersten Gespräch hatte, dass Julia vielleicht doch eine Essstörung haben könnte?
Bestimmt. Er muss ja als Arzt erstmal alle möglichen Erklärungen in Betracht ziehen. Aber im Gespräch mit Julia gewinnt dann auch Klaas Peymann schnell den Eindruck, dass hinter ihrem Zusammenbruch und ihrem Zustand einfach keine Essstörung steckt.
Von der Persönlichkeit wirkte die Patientin auch stabil, wo man nicht dachte, dass da jetzt irgendeine psychische Erkrankung vorliegt. Und dann haben wir besprochen, dass wir am nächsten Tag eine Magenspiegelung machen.
Die letzte Magenspiegelung in Magdeburg hatte ja nur Anzeichen für eine leichte Gastritis gezeigt.
Klaas Peymann will aber jetzt noch mal gezielter auf die Suche gehen. Denn ihm ist inzwischen ein anderer, ein vergleichbarer Fall eingefallen. Er hat also schon eine bestimmte Vermutung und schaut sich bei der Gastroskopie den Übergang zwischen der unteren Speiseröhre und dem Magen an. Und dabei entdeckt er etwas anderes als die Ärzte in Magdeburg.
Ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme, muss man einfach sagen. Das war sicherlich ja auch ein paar Monate vorher, vielleicht war es da noch nicht so schlimm.
Das Besondere oder auch Eklige dabei daran war halt, dass Herr Dr. Peymann mir mein Abendessen noch in der Speiseröhre gefunden hat.
Da war halt schon auffällig, dass da auch noch Speisereste in der Speiseröhre standen, die ja eigentlich weiter in den Magen transportiert werden sollten, sodass wir schon den Verdacht haben, dass da eine Bewegungsstörung des Esophagus, also der Speiseröhre, besteht.
Viele denken ja, die Speiseröhre ist so eine Art Rohr, durch das unsere Nahrung einfach nach unten durchrutscht. Liegt natürlich auch am Namen. Röhre klingt ja erstmal ziemlich statisch, aber die Speiseröhre ist tatsächlich ein Muskel, so ein muskuläres Hohlorgan. Und dieser Muskel muss sich im richtigen Rhythmus zusammenziehen und entspannen, um den Speisebrei runter in den Magen zu drücken. Was bei Julia offenbar möglicherweise nicht richtig funktioniert.
Ja, und genau das ist der Kern von Klaas Peymanns Vermutung. Julia Lu leidet möglicherweise an einer seltenen neurodegenerativen Erkrankung der Speiseröhre.
Und das bedeutet, salopp gesagt, Nervenzellen sterben ab. Wie kann Klaas Peymann denn seinen Verdacht beweisen?
Durch eine weitere Untersuchung, nämlich eine Ösophagusmanometrie. Ösophagus, lateinisch für Speiseröhre, Manometrie steht für Druckmessung. Klaas Peymann will also den Druck in Julia Lus Speiseröhre messen. Und dabei bei dieser Untersuchung wird eine Drucksonde über die Nase in den Magen geführt. Eine Ösophagusmanometrie macht man in der Regel, um andere Krankheitsbilder wie eine Refluxerkrankung oder Ösophagusspasmus, einen Speiseröhrenkrampf, auszuschließen. Klaas Peymann geht es aber in diesem Fall vor allem um eins, seine Vermutung zu untermauern. Und das ist es, was ihm immer wahrscheinlicher erscheint.
Eine Relaxationsstörung, also dass sich der untere Muskel der Speiseröhre nicht richtig geöffnet hat und sozusagen das Essen dann davor stand.
Er spricht hier vom unteren Ösophagus-Sphinkter. Das ist ein ringförmiger Muskel am unteren Ende der Speiseröhre. Und wenn der dicht macht und sich nicht mehr entspannen kann, dann bleibt der Nahrungsbrei in der Speiseröhre stecken.
Ja, das ist genau das, was Klaas Peymann vermutet. Und das ist der Grund wahrscheinlich, warum Julia Lu seit einem Jahr nichts mehr herunterbekommt. Aber da will er unbedingt noch mal einen Spezialisten draufschauen lassen. Der sitzt zwar nicht in Berlin, sondern in Hamburg, aber es gibt beste Verbindung zu ihm. Denn Klaas Peymanns Chefin Angelika Behrens hat früher mit Jürgen Pohl von der Asklepios Klinik Altona zusammengearbeitet.
Und über den haben wir ja schon kurz gesprochen. Mhm. Jürgen Pohl ist Gastroenterologe an der Asklepios Klinik in Hamburg-Altona und er hat dich mit Julia Lu in Kontakt gebracht.
Und er ist ein Spezialist für die seltene neurodegenerative Krankheit, für die Klaas Peymann bei Julia Anzeichen gefunden hat. Also, Julia Lu reist nach Hamburg in die Asklepios Klinik Altona zu Jürgen Pohl. Und der sieht eine Patientin, die ihm, nachdem sie sich von ihrem Zusammenbruch erholt hat, eigentlich erstmal recht fit vorkommt.
Das Tückische ist, dass man es den Menschen nicht ansieht und auch der Speiseröhre nicht ansieht bei einer Magenspiegelung.
Wobei man Julia die Folgen, nämlich dieses extreme Untergewicht, ja schon deutlich angesehen hat.
Stimmt. Als erstes will Jürgen Pohl die Vermutung seines Berliner Kollegen natürlich sichern. Und das geht mit einem sogenannten Breischlucktest. Für den muss Julia vor einem Röntgenschirm ein Kontrastmittel trinken. Und wie das dann eben und ob das denn eben und wie flüssig das runtergeht, das schaut sich Jürgen Pohl auf dem Bildschirm genau an und kann dabei die Funktion der Speiseröhremuskeln quasi live mitverfolgen.
Man erkennt da sehr, sehr schön die Verkrampfung in der unteren Speiseröhre, die dazu führt, dass eben Speise es sehr schwer hat, den Weg durch die Speiseröhre in den Magen zu nehmen.
Und die Originalbilder dieser Untersuchung, die hast du ja auch in deinem Film über Julias Fall gezeigt. Und das war wirklich super anschaulich. Denn darauf ist wirklich klar zu sehen, dass der Weg zum Magen bei Julia durch diesen verkrampften Ringmuskel fast völlig blockiert ist. Und das ist der finale Beweis, dass Klaas Peymann mit seinem Verdacht recht hat.
Und auch wenn die meisten kaum darüber nachdenken, wir haben ja eben schon drüber, du hast es schon mal angesprochen, das Schlucken ist ein komplexer, ausgeklügelter Prozess, bei dem die Muskeln und Nerven in der Speiseröhre einfach sehr gut zusammenspielen müssen. Und Jürgen Pohl hat da immer ein schönes Beispiel, wenn er über solche Fälle berichtet. Das Schlucken funktioniert ja sogar, wenn wir auf dem Kopf stehen. Also so ausgeklügelt ist dieser Mechanismus. Und funktioniert diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenspiel von Nerven und Muskeln nicht reibungslos, dann kommt der Nahrungsbrei eben in Stocken und wird nicht weiter in Richtung Magen transportiert. Genau das passiert bei dieser seltenen Funktionsstörung der Speiseröhre.
In der Speiseröhre wird der Nahrungsbrei durch eine wellenförmige Muskelbewegung in Richtung Magen transportiert. Den Übergang zum Magen bildet der Speiseröhrenschließmuskel, der Ösophagus sphincter. Werden aus noch unbekannter Ursache Nervenzellen im Ösophagus-Schließmuskel geschädigt, sorgt das für eine dauerhafte Verkrampfung des Muskels und damit für die Verengung. Die Speisereste bleiben stecken. Der Name der chronischen und seltenen Erkrankung: Achalasie.
Und wegen der blockierten Speiseröhre konnte Julia dann nichts mehr runterschlucken. Und wenn sie was gegessen hat, dann musste sie es eigentlich gleich wieder erbrechen.
Und genau darum hat sie fast ganz mit dem Essen und auch mit dem Trinken aufgehört und so stark abgenommen. Bei Achalasie ist das genau typisch, leider.
Wir sehen immer mehr auch junge Menschen, bei denen es sehr wichtig ist, dass man daran denkt, dass auch so etwas zugrunde liegen könnte. Eine Bewegungsstörung der Speiseröhre.
Ich war einfach nur erleichtert und froh, dass ich endlich überhaupt weiß, was ich habe. Nix Mentales und ich habe nichts Psychosomatisches, sondern es ist wirklich, wirklich eine Krankheit.
Und bei aller Freude über diese Diagnose, hier wieder unser ganz wichtiger Einschub, auch psychische und psychosomatische Erkrankungen, wie zum Beispiel Essstörungen, sind natürlich wirkliche Krankheiten, die völlig zu Unrecht ein gesellschaftliches Stigma haben. Also, wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, unter Problemen mit dem Essen leidet, dann sucht euch unbedingt Hilfe. Bei eurem Arzt oder bei der Ärztin, bei einer Psychologin, einem Psychotherapeuten oder aber ganz niederschwellig und vertraulich bei einer Beratungsstelle. Da gibt's jede Menge. So, aber zurück zu Julia. Wie ging es denn nach der ersten Freude über die Diagnose weiter?
Ja, die Freude war umso größer, als ihr Jürgen Pohl erklärt hat, dass eine Operation helfen kann. Und mit der hatte der Spezialist vom AK Altona schon große Erfahrungen. Achalasie ist übrigens wichtig an dieser Stelle, nicht heilbar, aber wenn sie rechtzeitig diagnostiziert wird, dann lässt sie sich behandeln. Und dazu habe ich Jürgen Pohl noch mal genauer befragt. Er sagte mir, wird die Achalasie in diesem Stadium diagnostiziert, bevor starke strukturelle Schädigungen der Speiseröhre mit extremer Aufweitung eintreten, dann können mit einer Operation die Beschwerden deutlich gelindert oder sogar behoben werden. In den weiter fortgeschrittenen Stadien ist das nicht mehr so gut möglich und dann muss manchmal sogar ein Teil der Speiseröhre operativ entfernt werden.
Wie ist das denn bei Julia? In welchem Stadium war sie zu dem Zeitpunkt?
Ja, bei Julia gibt es zum Glück noch keine starken Schädigungen, also bahnfrei für die unkomplizierte, für die einfache Operation, die Jürgen Pohl schon häufiger durchgeführt hat. In der Fernsehfolge haben wir Originalbildmaterial verwenden dürfen und darauf ist zu sehen, wie das Muskelgewebe in der unteren Speiseröhre endoskopisch durchtrennt wird.
Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, Jürgen Pohl hat ein Endoskop, das auch eine Kameraoptik hat, durch die Speiseröhre bis zum Ösophagus-Sphinkter geschoben, zu diesem Ringmuskel, und hat dann mit Instrumenten diesen Muskel durchtrennt und so die Enge beseitigt. Und die Passage zum Magen ist damit dann endlich wieder frei.
Übrigens, und das fand ich auch bemerkenswert, das konnten wir in der Fernsehfolge gar nicht erzählen, hat sich das Klaas Peimer nicht nehmen lassen, bei der OP dabei zu sein. Ist extra von Berlin nach Hamburg gefahren, um zu sehen, wie das bei Julia Lu funktioniert. Also die Operation gelingt, das können dann beide Ärzte bestätigen und schon wenige Tage später kann Julia Lu wieder schlucken.
Das ist also ein spezieller und komplexer Eingriff, der aber, wenn er richtig gemacht wird, eine unglaublich hohe Erfolgsaussicht hat bei diesen Patienten.
Das Einzige, was mich frustriert hat nach der OP, war eben, dass ich nicht essen durfte. Und da war ich dann echt so frustriert vor Hunger, dass mir die Tränen gelaufen sind.
Das klingt jetzt nach der Vorgeschichte echt auch ein bisschen nach Folter, dass sie dann noch immer nicht wieder essen durfte.
Ausgerechnet dann, ja.
Liegt natürlich daran, dass durch die OP eine ganz frische Wunde in der Speiseröhre war, die erstmal abheilen musste. Ich kann aber super verstehen, dass sie da einfach keine Geduld mehr hatte, sondern nun endlich mal wieder ganz normal essen wollte.
Ja, das Ganze, bis sie dann wieder essen konnte, das dauert tatsächlich 37 Stunden und nicht etwa 36 oder 38, denn Julia hat genau mitgezählt. Aber dann, und natürlich will Jürgen Pohl aber auch einen medizinischen Beweis haben. Ein weiterer Breischlucktest beweist dann auch, dass das Kontrastmittel bei Julia jetzt durch die Speiseröhre in den Magen übertritt. Und jetzt darf sie nun wirklich unbeschwert wieder essen. Und bald merken dann auch ihre Freunde, Julia kann wieder ganz normal schlucken, auch ziemlich feste Nahrung.
Der Spaß am Essen ist wieder da.
Mittlerweile mein Lieblingsessen, wahrscheinlich Pommes.
Ja. Kann ich nachvollziehen, ja. Kann ich mitgehen. Bei mir sind Pommes und Currywurst hier in der NDR-Kantine so ein Favorite, wenn ich mal richtig im Stress bin. An den meisten anderen Tagen wäre ich dann aber eher im Team vietnamesische Nudelsuppe.
Ah, ist auch was Feines. Spricht man übrigens nicht voraus, sondern fahr, habe ich bei den Dreharbeiten gelernt und hoffentlich richtig in Erinnerung behalten. Also Abenteuerdiagnose bildet immer weiter.
Lass uns nochmal die Fäden zusammenführen, Volker. Wie lange sind Diagnose und Operation jetzt her und wie geht's Julia? Vor allem, wichtige Frage, was macht ihr Gewicht?
Also im Sommer 23 war ja die OP, 16 Monate waren da vergangen nach ihrem Skiunfall. Und inzwischen hat Julia Lu wieder Normalgewicht. Sie isst, was ihr schmeckt und spürt kaum Einschränkungen mehr. Ich habe ihr vor ein paar Wochen eine Mail geschickt, da war sie gerade in Vietnam. Und hat mir dann aber mitgeteilt, es geht ihr gut. Manchmal tauchen leichte Symptome auf, zum Beispiel mit Fleisch tut sie sich manchmal noch schwer. Mhm. Aber sie weiß ja genau, woran sie ist. Und das ist, finde ich, bei den seltenen Erkrankungen oft schon die halbe Miete. Das wissen wir aus vielen, vielen, vielen Folgen.
Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass Julia Lu es geschafft hat, dass sie wieder fit ist, wieder normal essen kann. Und sage dir danke, Volker, dass du diesen Fall nochmal aufgearbeitet und erzählt hast.
Gerne.
Und jetzt habe ich noch was Spannendes aus der Mediathek für euch. Wahre Schönheit, die kommt ja bekanntlich von innen. Aber wenn das so ist, was steckt dann eigentlich hinter dem riesigen Boom der Beauty-Eingriffe? Von Botox und Hyaluron bis zu großen Operationen gibt's ja inzwischen die verschiedensten Wege, an der eigenen Schönheit zu feilen. Ich empfehle euch dazu die zweite Staffel der Doku-Serie Bin ich schön, in der vier Frauen bei ihren Eingriffen begleitet werden. Zum Beispiel geht es um Juicy, die sich in der Türkei die Nase operieren lässt, nachdem sie jahrelang unter ihrer großen Nase gelitten hat. Aber auch Influencerinnen wie Sophia Thiel oder Lena Glems erzählen von ihrer ganz persönlichen Geschichte. Lena Glems ist erst 21, hat aber schon früh diverse Eingriffe machen lassen. Und heute bereut sie vieles. Also Staffel 2 der Doku-Serie Bin ich schön mit 3 neuen Folgen in der ARD-Mediathek. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und genau da findet ihr übrigens auch den Link zur Fernsehfolge über Julia Lus Geschichte. Schaut also gerne mal rein. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.
ARD.